Herzlich willkommen zu Gebabbel und Gesabbel von und mit Lutz Felser mit seinem Gast heute.
Peter Kunz.
Ja, vielen Dank, dass es geklappt hat und dass wir heute bei...
Sagt meine Frau auch immer.
dass man beieinander sitze und ein bisschen babble und auch ein bisschen über deine Geschichte und über das Ding, was hier unten liegt, auch noch ein bisschen quatsche.
Ja, gerne.
Ja, ich glaube, dich brauchen wir nicht mehr vorstellen, aber... Es gibt auch noch so ein bisschen was anderes da aus Südhessen, Nordhessen.
Die Älteren werden mich noch kennen.
Genau. Aber da gibt es ja auch noch andere Menschen, die mich tatsächlich auf YouTube verfolgen. Die kommen nicht aus dem Hessen. Stell dich mal kurz vor. Busy,
ja. Also erstmal muss ich sagen, ich spreche gar nicht so hessisch im Alltag. Also ich bin so ein Gelegenheits-Hessisch-Babbler. Ich mag es, hessisch zu babbeln, aber jetzt so einen vierstündigen Podcast, das halte ich nicht durch auf hessisch. Da ist doch, dann kommt, bricht dann das Hochdeutsch eher oder so, das ist immer dieses Neu-Hessisch durch. Mhm. Ich bin Peter Kunz. Ich war 15 Jahre Stadionsprecher am Böllenfalltor. Als ich aufgehört habe, 2013, ging es dann bergauf mit dem Verein, so ligatechnisch. Ich habe... danach noch ein paar Jahre im VIP-Raum mein Unwesen getrieben, aber nicht am Buffet, sondern am Mikrofon. Es gab dann immer noch so VIP-Talk-Runden und so. Und habe noch so ein paar Aufstiegsfeiern mitgemacht. Also in Summe waren es irgendwie so 18 Jahre am Bölle. Und jetzt bin ich eine Stufe hoch auf der Tribüne und bin Fan.
Ja, das ist doch mal
schön. Ansonsten bin ich Comedian, Unternehmer, alles Mögliche und darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Ansonsten finde ich die Position hier in deinem Sitz sehr unvorteilhaft. Ich glaube, ich muss mal.
Wir können es auch ein bisschen so drehen.
Nee, ich muss mich so. So drehen. Das ist so, man sitzt so gedrungen hier. Das ist so
busy. Ach, das kriegen wir schon hin. Das ist auch nicht so.
Auch altersgerecht.
Genau.
Ist auch egal letztendlich, gell?
Ein paar Junge.
Ist jedenfalls sehr gemütlich. Es ist schön hier bei dir in deinem TV-Studio. Man fühlt sich zurückversetzt, was ihr nicht seht hier, das hängt alles voll hier beim Lutz mit alten Erinnerungen. Das ist schon schön.
Schon schön?
Schon schön.
Schon.
Danke, Peter. Machen wir eigentlich noch ein Licht an, wenn es dunkel wird? Nee, wohl, es ist ja erst...
Das ist eine Idee.
Es ist ja erst, wir nehmen hier am Nachmittag auf, es wird ja noch...
Aber wir haben hier noch
einiges. Ja, man hat ja hier noch einiges an Technik, kann hier noch zugeschaltet werden, meine Damen und Herren. Das seht ihr ja auch nicht, der Mann ist ITler, der hat hier Bildschirme, ja, das ist Wahnsinn. Man denkt, der hat jetzt hier so ein Handy stehen, nee, aber es ist wirklich nicht so. Es gibt hier mehrere Bildschirme, alles blinkt. Wahnsinn, was hier noch kommt jetzt.
Also, ja, vor allem ist es auch warm hier drin.
Schön warm.
Genau.
Schön warm.
Peter, wir fangen mal an bei dir. Du kommst ursprünglich ja aus, jetzt, wenn ich immer sage Nordhessen, meine ich Frankfurt.
Ja.
Also kommst du aus Mittelhessen. Aber du bist woanders da geboren.
Woanders da bin ich geboren. Ich bin in Offenbach geboren, ja.
Genau.
Ich konnte ich aber nichts für. Ich sage mal, das ist der frühe Bruch in meiner Biografie. Also gleich harter Schlag am Anfang in Offenbach gleich geboren. Aber ich glaube, ich bin aufgewachsen in Langen, knapp hinter der Grenze des Kreises Offenbach aus Darmstadt raus. Kommt noch Egelsbach dazwischen, aber in Langen bin ich aufgewachsen. Mhm.
Und hast du da schon mit Fußball Berührung gehabt oder eher so gar nicht?
Also ich habe früher Handball gespielt, so leidlich im Tor bei der SSG Langen bis zur B-Jugend. Dann habe ich irgendwann aufgehört mit Fußball. Ich war nie so ein totaler krasser Fan. Also mein bester Kumpel Scholle, der war Eintracht-Fan. Überhaupt die halbe Klasse in den 80ern war ja Eintracht-Fans. Darmstadt hat überhaupt gar keine Rolle gespielt da in der Klasse. Das war ein uncool irgendwie, war nicht auf dem Zettel. Und mein Vater war so ein bisschen OFC-Sympathisant und dann habe ich gesagt, gut, Eintracht ist jetzt auch langweilig, dann mache ich mal OFC. Mhm. Und habe dann auch sogar eine OFC-Kutte mal besessen.
Echt?
Und mein Vater hat mich, ich war da so 8, 9,
okay,
und hat mich dann so mitgenommen da im Biberer Berg, Freitagabends, aber auch mal ein Derby gegen die Lilien gesehen. Es waren immer so Freitagabendspiele, die gingen beim OFC eigentlich immer 3-2 aus. Die hatten dieses gelbe Flutlicht. Mhm. Wir standen auf der Gegengerade und so. Das war so ein Vater- und Sohn-Ding.
Ja.
Und mein erstes Spiel am Bölle habe ich wirklich im Gästeblock des OFC erlebt, weil mein Vater gesagt, hier Derby, gehen wir hin, gab es Karten, waren wir im Gästeblock, damals gab es weder Fantrennung noch irgendwelche Pufferblöcke und das Spiel haben wir auch nicht ganz zu Ende gesehen, weil es flogen Steine, es waren offensichtlich Steine da im Umlauf noch auf dem Boden, größere, und dann sind da Kieselsteine geflogen hin und her und dann Vater hat gesagt, raus hier aus dem Böllewaldor. Und dann weiß ich noch, ich hatte mit einer Dachlatte, auch das ging noch, ich hatte eine Dachlatte mit OFC-Fahne damals, als kleiner Bub halt. Ja. Und die haben wir damals unter diesen Fanshop-Wohnwagen da vom SV98 geschmissen, sind abgehauen, sind gefahren. Das war zu brutal. Da hatte ich mit Fußball gar nichts mehr zu tun. Also als ich vielleicht dann 10 war.
Komplett abgeschworen?
Nee, nicht war interessiert, aber ich war nie irgendwie Eintracht-Sympathisant, das war ich nicht, aber ich hatte jetzt keine große Bindung. Und
warte mal.
Ja.
Du hattest keine große Bindung.
Schneiden wir das?
Ja.
Okay. Ich hatte jetzt keine große Bindung, weder zu Darmstadt noch zu irgendwas anderem, und bin dann eigentlich erst über das Studium mit Darmstadt so warm geworden, habe dann Bauingenieurwesen studiert in Darmstadt an der Uni, und dann habe ich irgendwann mal so einen Aushang gesehen, dass Radio Darmstadt sich gründet 1997, und ja, dann habe ich Menschentiere-Sensationen hier beim Lutz, kommen und gehen die Leute.
Ja, das ist ja nicht Durchgang.
Ist ja nicht schlimm, kann ja alle hier reinkommen. Ja. Wenn sie Fragen haben, deine Familie Fragen hat, das ist kein Problem. Also, ohne es zu lange auszuschweifen, ich habe dann bei Radio Darmstadt angefangen. Das war ein Bürgerradio, wo jeder mitmachen konnte. Und hab dann Darmstadt-Song gemacht, weil die haben eine CD produziert mit Darmstädter Bands, und ich habe gesagt, da will ich auch drauf. Mhm. Und da ich nicht singen konnte, habe ich dann da sowas wie Rap draufgehauen. Darmstadt, der Ingenieur, gibt's immer noch bei Spotify. Und das habe ich im Stadion dann gesungen. Und da war ich dann
ab Matchday war das, oder?
Nee, Darmstadt.
Blau, Darmstadt.
Das ist alles später.
Ja, stimmt.
Wir reden hier von 1997.
Ja.
97, und ich bin dann, also die Story war die, ich habe mir überlegt, wie kann ich den Song irgendwie bekannt machen? Dann habe ich im gesagt, na gut, also 3000 Leute sind da jeden Samstag im Fußballstadion. Damals Regionalliga, habe ich den Innenverteidiger und gleichzeitig Marketingmanager Martin Kowalewski angerufen auf der Geschäftsstelle. Es war auch der Einzige, der da gearbeitet hat, neben der Sekretärin Ursel Reiter. Und Öffnungszeiten waren montags von 3 bis 4, dienstags von 11 bis 12, mittwochs war Habemer nett und freitags gibt's nett. Und das war das Konzept. Und dann hat er gesagt, ja, du kannst gern hier auftreten und singen oder was immer du da machst. Und dann war ich bei irgendeinem Heimspiel, keine Ahnung. Und dann war Andi Barth, der war Stadionsprecher damals, saß oben in so einer Kabine, hat über so Trichterlautsprecher so Durchsagen gemacht. Und habe ich gesagt, ihr habt doch gar keinen Moderator hier unten. Das wäre doch vielleicht auch nicht so schlecht. Und dann hat der Martin Kowalewski gesagt, ja, wenn du willst, kannst du es ab nächstes Jahr machen. Und das war dann mein Beginn meiner Liaison mit Darmstadt 98. Und erste Amtshandlung war, diesen Darmstadt-Song beim 100-jährigen Jubiläum in einem Zirkuszelt auf dem Stadionparkplatz die Geburtstagsfeier zum Besten zu geben, in einer Manege.
Du machst gerade Bilder an mir
auf. Ja, das war damals, war der Verein ja auch total nicht angesagt. Und dann habe ich gesagt, ich mach's. Und dann sind die sicherheitshalber noch am letzten Spieltag in die Oberliga Hessen abgestiegen. Also ich habe richtig Anlauf genommen und bin dann über die Dörfer getingelt, also Wörsdorf und alle, die dabei waren. Es war schön. Aber ich habe es mit Herzblut gemacht und bin dann einfach auch 15 Jahre geblieben.
Aber du hast quasi dann durch das Einstieg, Radio, dann dieses Lied, dann Stadionsprecher, so ist die Leidenschaft zu Darmstadt gekommen, oder war die schon vorher da?
Ich bin jemand, der nicht gerne umzieht. Das heißt, ich bin immer schon Hesse gewesen, immer schon, habe ich mich hier identifiziert und sagen wir mal, war immer aktiver Teilnehmer des hessischen Lebens. Ja. Und da mein Fußballherz ja unerobert war, habe ich dann gesagt, mein Projekt ist jetzt hier, ich bin jetzt Lilie. Ja. Und das Erste, was wir gemacht haben, ich habe gesagt, hier 3000 Leute ist zu wenig, lass mal Marketing machen. Da weiß ich noch, ich habe Bauingenieurwesen studiert an der Hochschule, bin ich dann tagsüber den Leuten auf der Geschäftsstelle auf die Nerven gegangen. Der Andi Barth war Geschäftsführer, ich bin da hochgefahren, habe gesagt, hier, pass mal auf, ich habe mir einen Spruch ausgedacht, auf dem Rasen kämpfen 11 für Darmstadt, ins Stadion passen 27.000. War damals die Kapazität. Da habe ich gesagt, kriege ich 500 Euro, dann lasse ich bei so einem Planenmacher am Herrengarten gegenüber da so eine Plane machen. Und ich rufe die HEAG an, dass die das da hinhängen. Da hat die HEAG gesagt, wir kommen mit so einem Steiger und haben das Ding über die Straße gehängt. Und das war meine erste Marketingaktion, weil ich dachte, aus den 3.000 muss man doch mal irgendwie 4.000 machen können. Mhm. Und irgendwann hat der Andi Barth dann gesagt, was hast du, eine feuchte Wohnung? Warum hängst du hier jeden Tag auf der Geschäftsstelle ab? Und dann bin ich wieder, habe ich mich wieder zurückgezogen. Es war ein bisschen, aber ich habe auch freie Hand gehabt damals. Mhm. Wenn ich was mache, mache ich es immer mit Haut und Haaren. Dann waren es die Lilien. Und wechseln kannst du natürlich, will ich ja auch gar nicht, kannst du auch nicht mehr. Und dann mein Herz war frei und die Lilien haben es dann erobert.
Das ist schön.
Ja.
Du hast aber auch nicht nur im Radio Darmstadt gearbeitet, sondern du hast auch dieses Radio Regenbogen mit aufgebaut, oder?
Nein, Regenbogen nicht, das ist was anderes. Also man muss ja erklären, Radio Darmstadt ist ja ein Bürgerradio, gibt es immer noch auf 103,4 in Darmstadt, kann man hören. Und ich habe da eine Talkshow gehabt, Kunststückchen hieß die. Und da habe ich alle möglichen Leute eingeladen, sonntags, jeden zweiten Sonntagabend. Und haben wir mit so einem Team Leute interviewt, alle möglichen, auch relativ Prominente, damals Talkmaster Andreas Türk, der dann später Probleme gekriegt hat, oder auch Culture Bean, also alles, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja, es wäre doch eigentlich cool, auch bei einem größeren Sender mal zu senden, der nicht nur bis Groß-Gerau-Berkach sendet, ja, oder mit 8 Meter Wurfantenne noch in Langen zu hören ist. Und da habe ich mich beworben, da war Patrick Lünen, wer den noch kennt, das war ein Moderator bei SWF3, der hat unsere Generation bei den Hausaufgaben, hat er immer beschallt. Und der war bei mir in der Sendung und habe ich gesagt, hier Patrick, kann ich einen Demo-Tape aufnehmen bei dir? Und dann hat er gesagt, kommst du zu SWF3, bin ich abends da hingefahren. Und dann hat der ein Demo-Tape zusammengeschustert, das klang wie, als wäre ich Moderator bei SWF3, was ich natürlich nicht war. Mhm. Mit allen Jingles und allem, das habe ich noch zu Hause. Und damit habe ich mich beworben bei 70 Radiosendern. Und hatte 20 Einladungen für Probesenden. Also ich habe bei Enjoy Radio in Hamburg und FFN in Hannover und hier HR, alles Mögliche. Und bin dann beim Mitteldeutschen Rundfunk gelandet. Mhm. Beim erfolglosesten Sender, den die ARD jemals hatte, MDR Live. Okay. Das war, also da im Osten gibt es SAW und PSR, kennt man hier nicht, außer vom Durchfahren. Und MDR Live war der Versuch, cool zu sein. Und der Lünen war dann da Programmchef. Und dann hat er so 2, 3 West-Radiomoderatoren darüber geholt. Ich war einer davon, habe im Nachtprogramm mich ausgetobt. Und ja, das war eine witzige Zeit, 2 Jahre lang. Dann haben sie den Laden zugemacht, weil es einfach komplett erfolglos war. Dann war ich noch bei Energy Sachsen mal eine kurze Zeit. Ich habe ja hier studiert, bin immer hin und her gependelt. Das war die Radiozeit.
Okay. Bleiben wir noch bei dem Stadionsprecher. Und bleiben wir mal bei den Geschichten. Also gibt es da so Geschichten, wo du sagst, das sind so Sachen, da, wenn du da dran denkst, dann lachst du dich noch kaputt?
Ja, es gibt beides. Es gibt Sachen, wo ich mich kaputt lache. Es gibt Sachen, wo ich mich heute noch für schäme. Also witzig war, ich habe mal an einem Sommertag moderiert unten auf dem Rasen und der Henry Stein, oben Stadionsprecher, macht eine Durchsage, das Fahrzeug mit dem Kennzeichen Offenbach SV 1898, also Mainz, da steht der Kofferraumdeckel auf. Und da bin ich wohl, habe ich irgendwas rausgenommen, habe nicht mehr zugemacht und dann war das Auto offen. Und da hat sich natürlich einen riesen Spaß gemacht zu sagen, das ist doch Kunst, das ist doch deins. Und das halbe Stadion natürlich gelacht dabei. Ich bin dann schnell raus, habe den Kofferraum zugemacht. Das war so eine Geschichte. Eine andere witzige Sache war, ich hatte, als mein Sohn so, denke mal, 8, 9 war, hatte ich den immer mit dabei. Und der war auch im VIP-Raum. Der VIP-Raum war ja unter der Tribüne und die Tribüne, also das Dach war so schräg, wenn du hinten an den Streuselkuchen wolltest, hattest du einen Bandscheibenvorfall. Du musstest abtauchen, bist dann in komplett gebückter Haltung Walter Grimm begegnet, der sich auch gerade Kuchen geholt hat. Und konntest dann wieder auftauchen und musstest erstmal von Magic, dem Physiotherapeuten, wieder eingerenkt werden. Die Eltern von Timo Leifermann und Daniel Leifermann, die Spieler, die waren hinter der Theke. Und es war alles ein tolles Miteinander. Und mein Sohn hat da offensichtlich zu viel Kuchen gegessen. Weil als ich dann später moderiert habe, hatte ich ihn da so neben mir stehen und hat er mir auf die Füße gekotzt, während ich moderiert habe. Und ich habe aber weitergemacht. Was soll ich auch machen, ja? Mhm. Und war mit Kamera damals. Echo hat es irgendwie dann aufgeschrieben und er moderierte unbeirrt weiter.
Okay.
Und der größte Flop war Thomas Korge, das sehr verdienter, engagierter Fan, hat eine Lilien-CD gemacht, wo auch so Blau-Weiß und Che das und so weiter, ja. Viele tolle Lieder auch drauf waren, unter anderem von Michael Sadler, dem Sänger von Saga. Mhm. Weltstar, Saga, Nummer 1 Hits. Und an dem Tag der Release-Party, also ich war noch bei den Aufnahmen dabei in Frankfurt, wurde es da beim Thomas Korge im Tonstudio in Rödelheim war es, glaube ich, haben es aufgenommen, ein heißer Sommertag. haben die gesagt, jetzt hör zu, im Rahmenprogramm Michael Sattler muss interviewt werden und haben mir den eingeplant in der Halbzeit. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, wenn man Stadionmoderator ist, legst du nie irgendwas in die Halbzeit, weil da kannst du 2-0 hinten liegen, keiner hat Bock, alle und Bier, gehen aufs Klo. Halbzeit ist einfach nur noch mal die Meldung recyceln, die du vorher schon vorgelesen hast. 5 Minuten, Dankeschön, tschüss. So, das habe ich gemacht, habe wahrscheinlich noch ein paar Bohrmaschinen verlost bei irgendeinem sinnlosen Gewinnspiel, keine Ahnung, und bin runtergegangen. Komme da runter und sehe den schäumenden Thomas Korge und den schäumenden Michael Sattler da stehen. Und ich habe mein Programm schon beendet gehabt. Und es war dann aber auch der Ofen aus. Also ich habe gesagt, komm, wir gehen wieder raus. Aber dann hat der verständlicherweise auch gesagt, du hast einen Sockenschuss, ich gehe nicht mehr raus. Und das war eigentlich die größte Pleite, die mir mal passiert ist. Zum Glück eine der wenigen. Am Abend sollte dann auf dem Schlossgrabenfest so eine Release-Party, also war auch eine Release-Party, auf der wurde ich dann aber ausgeladen. Deshalb. Also das war wenig witzig. Also das war wirklich ein großer Fauxpas.
Dann bist du ja in den VIP-Raum, dann hast du ja quasi da noch ein bisschen medientechnisch was gemacht. Gibt es da was, wo du sagst...
Diese VIP-Raum-Interviews waren eigentlich hauptsächlich dafür da, dass meine ganze Familie noch einen Grund hatte, Arbeitskarten zu haben zu diesen Bundesliga-Zeiten. Weil der Verein hat natürlich zu Recht gesagt, kauft ihr mal Karten irgendwann. Mhm. Wir können die ganze Tribüne vollsetzen mit ehemaligen Busfahrern, Masseuren und sonst irgendwas. Und es war alles prima, aber gut, da musst du irgendwas machen. Und dann haben sie mich gefragt, willst du Interviews machen nach dem Spiel? War aber komplett sinnlos, wenn man ehrlich ist, weil in dieser Turnhalle kein Mensch zieht sich doch nach dem Spiel da so ein Interview rein. Ja. Die Spieler kamen dann zum Teil in Socken und Badeschlappen. Eine halbe Stunde später, da war die letzte Currywurst schon gegessen, die Leute waren draußen. Hat wenig Sinn gemacht, war für mich aber okay, weil ich konnte mit den Spielern quatschen. Und ich hatte dann netterweise noch ein paar Jahre die Arbeitskarte.
Wie bist du denn auf den Trichter gekommen, quasi, also Ingenieur, dann ein bisschen Moderator, ein bisschen viel Moderator, ein bisschen Stadionsprecher, dann trotzdem beruflich noch unterwegs? Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, Comedy zu machen?
Ja, man muss es ein bisschen einordnen. Das hat ja alles eine gewisse Logik. Also ich war beim Radio, ich habe Bauingenieur studiert, weil ich zur Feuerwehr wollte. Ich wollte zur Berufsfeuerwehr in gehobenen Dienst, weil ich war ehrenamtlich bei Feuerwehr und DRK. Ich habe gesagt, ich habe 1er Abitur, 3,1. Und habe ich gesagt, was kannst du machen ohne Numerus Clausus? Bauingenieur. Ich hatte komplett unterschätzt, dass ich keinen Bruch rechnen kann. Mhm. War also eine schwierige Veranstaltung für mich. Und ich habe die dickste Formelsammlung Südhessens gehabt mit 4000 Klarsichthüllen. Der Betreiber vom Copyshop im Hartring, der hat nach Ende meines Studiums sich einen Porsche 911er gekauft, weil er so viel Geld an Kopien und Klarsichthüllen mit mir verdient hat. So, und da war ja dann parallel so... Gegen Ende des Studiums kam die Stadionsprecherzeit und das Radio-Ding. Das war so ein Strang. Mhm. Und dann ist es ja so, die Lilien haben ja immer viele Sponsoren, die auch Events haben. Und da wurde ich dann immer gern gebucht. Ich habe nie viel Geld verdient, also gar kein Geld, keinen Cent von den Lilien bekommen. Wollte ich auch nicht, damit ich so ein bisschen mein eigenes Ding auch machen konnte. Habe aber immer viel Kohle verdient bei diesen Sponsoren-Events. Da war die Südhessische Gas- und Wasser AG. Mhm. Da habe ich DJ-Moderationsjobs in Klärwerken gemacht oder in Wasserwerken am Tag des Klärwerks. Ich habe Sommerfeste von HEAG, Entega, alles was es da gab, habe ich wegmoderiert, was das Zeug hält. Und habe auch Messemoderation gemacht. Es war ja hochbezahlt. Du hast ja dafür so eine Messemoderation als Moderator, hast du für andere Firmen hast du 1000 Euro am Tag bekommen oder noch mehr. Und das war der eine Strang. Und das dann habe ich mein Studium fertig gemacht, habe dann angefangen zu arbeiten, habe dann das Stadionsprecher-Ding natürlich weitergemacht, habe mit diesen bezahlten Moderationsjobs irgendwann mal aufgehört. Und so hatte das alles eine gewisse Logik. Mhm. So, da habe ich ja irgendwann noch angefangen, Musik zu produzieren. Das hat sich so überlappt. Also ich sag mal so Ende Stadionsprecher-Nummer habe ich dann als Morris Jones ja Musik gemacht. Mhm. Und als die Nummer auserzählt war, habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Ich suche mir immer so Herausforderungen. Das Leben ist lang genug, um Dinge einfach zu machen im Rahmen von völliger Selbstüberschätzung. Und dann habe ich mir überlegt, ich werde Krimi-Autor. Ich schreibe jetzt den 47. Darmstadt-Krimi.
Ah.
Und habe dann überlegt, gut, was musste machen, habe mir die Strafprozessordnung gekauft, angefangen zu lesen, habe mir so Storytelling Teil 1, Teil 2 bestellt oder Bücher. Und dann ist mir aber aufgefallen, als Krimi-Autor bist du auf keiner Bühne und du hast kein Mikrofon. Das kannst du machen, wenn du 70 bist. Und dann habe ich bei einem Abendessen in Frankfurt mit Freunden erzählt, ich sei jetzt Comedian. Ohne irgendeinen Gag. Habe das rausgehauen und habe mich bei einer offenen Bühne angemeldet, 2018. Und habe dort eine wirklich handwerklich haarsträubende Comedy-Darbietung zum Besten gegeben. Und die ersten 100 Auftritte als Comedian sind wirklich hart, vor allen Dingen fürs Publikum. Ja. Ja, weil da ist nichts lustig. Es ist wirklich, wenn du 5 Minuten spielst auf so einem Open Mic und hast einen Lacher, nimm den Lacher mit und komm wieder und probier einen zweiten Lacher zu kriegen. Und es war so dieser Kick. Und da ich, sagen wir mal, dieses Lampenfieber nicht hab zum Glück und auch vor Stadien gestanden habe und weiß ich nicht, denke ich mir immer, gut, wenn sie nicht lachen, dann halt nicht. Dann muss ich es halt wieder neu probieren. Das ist wie so ein Jonglierer, so ein Jongleur an so einer Ampel in Frankfurt. Wenn es runterfällt, fällt es halt runter, hebst wieder auf. So, und das war dann, habe ich mir so Minute für Minute Comedy-Content erspielt.
Okay. Das heißt für dich aber, also du bist erstmal eine Rampensau.
Sau weiß ich nicht, aber ja, klar, ich sitze jetzt auch hier, wir haben nichts vorbereitet und es wird ein guter Podcast. Also ihr habt ja immer noch nicht abgeschaltet.
Ja.
Ja, also wird doch noch besser.
Ja, aber für mich ist das auch spannend, weil du sagst, du stellst dich da hin, bei so einem offenen Ding. Was fühlt man da?
Ja gut, also eine offene Bühne heißt ja im Prinzip, wenn ich über einen Comedy Open Mic spreche, heißt es, die Leute zahlen keinen Eintritt oder einen Fünfer und da blamieren sich einfach Comedians und testen neues Material. Mhm. Und du musst Material, also witzige Sachen oder Dinge, von denen du glaubst, die sind witzig, auf einer Bühne testen, um zu gucken, wie musst du sie bringen, dass sie witzig sind oder sind sie nicht witzig. Und manche Dinge fliegen wieder raus, manche zünden direkt. Und das, was du da fühlst, du bist erstmal da bemüht, es ist ja neues Material, deinen Krempel auswendig zu können und halbwegs so rüberzubringen, dass es nicht komplett ausgedacht abgelesen klingt. Und von daher ist mir erstmal egal, was die Leute fühlen. Wenn keiner lacht, ist für mich ein Test. Wenn keiner lacht, ich bringe Sachen auf die Bühne, die ich lustig finde. Also mache ich ja jetzt nicht mehr Open Mics. Aber damals hast du dir Minute für Minute erspielen müssen und du scheiterst auf dem Open Mic, es ist nichts witzig daran, du sagst dann irgendwann, das war's von mir, dankeschön, gehst wieder raus. Ja, und ja, ich habe also nicht das Thema, dass ich vorher nicht schlafe, sondern ich sage, ich gehe da raus und die Bühne ist für mich eine normale Umgebung, habe kein Lampenfieber und ja, setz mich da hin, bin ich selber und oder stell mich hin in dem Fall, ist ja Stand-Up-Comedy. Mach einfach und wenn die Leute lachen, freue ich mich. Und
wie lange hast du es gemacht, dass du so das erste Mal richtig gute Gefühl hast? Schreibst du deine Gags selbst oder bist du da unterstützt?
Nein, ich schreibe meinen Krempel selber. Ich bin ja nicht Dieter Nuhr, der jetzt jede Woche eine Fernsehsendung machen muss. Der kann seinen Kram nicht selber schreiben, das ist einfach zu viel. Und nee, ich berichte ja aus meinem Leben, aus meinem Umfeld und Dinge, die ich erlebe, verarbeite ich dann so, dass sie möglichst lustig sind. Und es geht schon mal 2-3 Jahre, bis du irgendwie mal 20 Minuten, man arbeitet sich da wirklich minutenweise vor. Mhm. Ich habe ja irgendwann den Luca Brosius getroffen, das ist so der deutsche Mr. Bean, und der hat mal gesagt, ich würde gerne ein Halb-Solo machen, also einen halben Abend. Da habe ich gesagt, dann lass uns doch zusammen eine Kunz und Brosius-Show machen, wo wir alle immer abwechselnd unser Zeug machen. Das haben wir dann ja auch, jetzt läuft es gerade aus in die letzten Shows, aber haben wir dann letztendlich 6 Jahre gemacht, weil keiner von uns 90 Minuten hatte. Weil du musst ja überlegen, bei einem Comedy-Solo stellst du dich 90 Minuten mit einem Mikrofon auf die Bühne, hast Leute, die alle 25 Euro Eintritt bezahlt haben, hast bei mir zwischen 80 und 800 Leuten und das muss ja zünden. Du kannst jetzt nicht 5 Minuten was Lustiges machen oder 10 und dann machst du 70 Minuten Scheiße, sondern die Leute, das ist ja auch eine sehr ehrliche Kunstform. Wenn eine Band auf dem Ortskernfest in Rossdorf, eine mittlere Band, einen mittleren Hit mittelgut spielt, klatschen die Leute trotzdem noch irgendwie danach. Bei Comedy, wenn du den Joke versemmelst oder umdrehst, dann klatscht halt und lacht halt keiner.
Ja.
Und da musst du hinkommen, dass du sagst, ich habe 90 oder auch mal 2 Stunden Programm, das durchgehend so viel Power hat, dass die Leute einfach sagen, oh, das kann ich mir gar nicht alles merken, das hätte ich mir gern gemerkt. Es kommen manchmal Leute, ich hätte es mir gern gemerkt, ich würde es morgen im Büro alles gerne erzählen, die Gags. Ja, und das ist halt schon eine Sache, wo du wahrscheinlich 3, 4, 5 Jahre für brauchst.
Ich war letztes Jahr auf seiner letzten Tour, war mal in Schafheim, war schon mit meiner Mutter da, war mega geil. Ich bin jetzt auf seiner neuen Tour.
Schorfen.
Ja, in Schorfen war es genau. Und auf seiner neuen Tour bin ich und ich bin dann auch noch das, was der Peter Nebel macht mit dir, dieses Benefiz-Ding.
Jürgen Nebel.
Jürgen, gute.
Ja.
Es
gibt ja 2 Formate, so will ich durcheinander bringen. Ich habe ja ein Buch geschrieben, es liegt ganz rein, genau. Zufällig liegt es hier.
Komm mal noch durch.
Das heißt, Gude, ihr Lappe, da sind viele Geschichten drin, auch so Liliengeschichten. Dafür gibt es ein Lesungsformat, nur da muss man ja dazu sagen, keine Sorge, also es wird jetzt nicht, ich schlage jetzt nicht dieses Buch auf und fange dann an. Kapitel 1.
Das ist aber schade, ich habe jetzt eigentlich gedacht,
dieses Buch widme ich Sam.
Also ich hätte jetzt gedacht, dass du das durchliest, weißt du, von der ersten Minute, dass die Leute quasi bei der dritten Seite...
So, eingeschlafen, betretende Stille. Nein, wer mich kennt, so wird es natürlich nicht. Ich habe Begleitung dabei, den Dirk Schmidt, Stimme aus den hessischen Fußballstadien, kennt ihr alle die Stimme. Das, mit dem verstehe ich mich super, ist ein super witziger Typ auch und mit dem babbeln wir. Und wir werden sicher da irgendwie ein Thema aufschlagen und dann darüber reden. Die Leute können vorher Fragen schicken oder auch an dem Abend dann am 26.06. am Bölle. Und dann reden wir darüber spontan, so wie wir das jetzt hier auch machen. Und es wird einfach Entertainment sein. Das ist ja das eine, das ist diese Lesung. Und das andere ist ja das Comedy-Programm, das Bühnenprogramm Heskalation.
Genau.
Und das mache ich mit, bin ich ja erstens am 6.11. in der Zentralstation, bin aber vorher auch in Bivlis, im Fischbachtal, im Odenwald bin ich. Also da gibt es jede Menge Termine hier in und um Darmstadt.
Ja, ich hänge das unten als Link unten rein.
Alles unten rein. Also einfach meinen Namen
einfach. Aber ein bisschen gucke und dann geht das oder im Internet schauen.
Ein bisschen gucke, Karte holen.
Genau.
So. Und mit dem Jürgen Nebel habe ich letztes Jahr schon gemacht in Oberzent.
Ah, Oberzent.
Oberzent.
Ja.
Berfelle. Oberzent im Odenwald machen wir eine Benefizaktion für Du musst kämpfen.
Genau.
Und das war eine geile Nummer. Der Odenwald, auf dem Odenwald ist immer Verlass. Der Odenwald ist immer hammerhart drauf, wenn du da eskalierst. Odenwald immer am allerbesten, denn da gibt es eine alte Turnhalle in Bärfelden. Und da erzähle ich alte Gags in der alten Turnhalle.
Sehr gut.
Nee, natürlich nicht. Neues Programm.
Ja, alle hinter.
Das Programm kann man sagen, ich werde ja immer gefragt, was spielt sich da ab? Im Prinzip beleidige ich erstmal 20 Minuten alle Nachbardörfer. Da, wo ich auftrete, wird erstmal alles durch den Kakao gezogen, vorne bis hinten. Und da sind immer, einer guckt immer blöd, wenn ich seinen Milchautomat beleidige in seinem Ort. Aber der Rest hat halt immer einen riesen Spaß, so wie ein bisschen wie in den Städtevideos. Und ich kenne mich halt auch saugut aus mittlerweile, muss man sagen. Und das ist immer ein Riesenspaß. Damit geht es erstmal los und dann rede ich halt über das hessische Leben, das wir hier alle so leben. Ja, die Flughafenparker, die uns die Villen in Villenwohngebieten im Taunus versauen, ja, weil sie da in Opel Zafira packen, 2 Wochen lang und die Immobilienpreise versauen, weil sie sich nicht die 2000 Euro Parkgebühren am Frankfurter Flughafen leisten können. Oder die Fahrradwege in Frankfurt, schaffst du ja auch in Frankfurt, Fahrradwege 8 Meter breit. Also viele fahren ja im Nordend überhaupt nur ein SUV, dass sie noch über die Verkehrsberuhigung drüber kommen, um aus ihrem Wohngebiet rauszukommen.
Ja, ja, ja.
Also Sachen besprechen wir halt, ja. Und das ist eigentlich ganz, wir gehen die lustigsten hessischen Ortsnamen, gehen wir durch. Zum Beispiel, wir müssten eigentlich alle müssten wir nach Obergude ziehen.
Obergude.
Obergude, es klingt gut, ist aber bei Bad Hersfeld,
da will
auch keiner hin.
Nee.
Obergude. Nee, also so ein Zeug, also das ist einfach ein wildes Programm quer durch Hessen und ja.
Also, Heskalation.
Wir eskalieren.
Dann einmal das Dings, Gude ihr Lappe, die also, Lesungen. Ich bin auch in einem Stadion, das ist ja am 6.
Kann man sich ganz einfach merken, 26.06.
Genau.
19 Uhr ist kein WM-Spiel, da machen wir die Lesung, Premierenlesung im Businessbereich. Wer jetzt sagt, den VIP-Bereich, Businessbereich, kenne ich nicht. Kann man da mal hinkommen für 15 Euro, kann sich das mal reinkloppen. Gibt eine Bar, es gibt was zu trinken und essen und so. Und dann machen wir Premierenlesung mit dem Dirk Schmidt.
Mhm.
Immer ein bisschen und um 9 ist Schluss. Und das Ding ist klimatisiert.
Wenn es heiß ist, dann ist es wenigstens
schön. Schon drauf brennt, ist schön warm, ist schön kühl und wir werden uns einen schönen schöne 2 Stunden da machen.
Das ist nicht so wie bei mir in der Sauna.
Nee, hier geht's, ist okay. Ich bin, hab mit Wärme kein Problem. Ich bin auch kein Schwitzer. Bist du ein Schwitzer?
Ja.
Ja, ich nicht. Ich kann Workout machen, ich schwitze nicht.
Echt? Nee. Nein, doch, ich schwitze durch meinen ehemaligen Sport, bin ich sehr schwitzlästig.
Ja.
Ich bin ehemaliger Ringer und ja, wenn du da Gewicht machst...
Besser auch, dass der andere abrutscht.
Nee.
Also, die Nase Fisch.
Das stimmt. Ja. Nein, aber das hat eher was mit zu tun. Du stehst 6-7 Stunden in der Sauna und machst dann halt mal so 5 bis 7 oder 10 Kilo.
Oh. Na, ohne. Ich habe 2 Wochen Fasten gemacht. Mhm. Ich habe 2 Wochen nichts gefressen. Ich habe gelesen, da geht das ganze Leberfett weg. Und da habe ich 2 Wochen original, habe ich sonntags abends das Video gesehen auf YouTube, montags angefangen, 2 Wochen durchgefastet.
Und, hast du was gebracht?
Hat was gebracht. Bei dir sieht es nicht so aus, als ob es was gebracht hätte.
Ja,
oh, aber nee, es waren 11 Kilo, waren unten.
Okay.
Und jetzt sind halt 4 so wieder drauf, weil ich meine, der Magen und so ist ja nicht leer. Bei deinem Catering, draußen steht Buffet, 8 Meter langes Buffet.
Also wir fressen uns nachher von hier bis nach Darmstadt.
Der Lutz, muss man dazu sagen, der wohnt ja hier und der hat ja alles, hat er ja quasi im Haus. Thai-Massage, Döner, Apotheke gegenüber, also du musst gar nicht das Haus verlassen hier. Es ist,
ja, ist ein bisschen übertrieben, aber...
Sag nicht, wo es ist, aber
Aber es ist in der Brücke. So, die wissen, das wissen die Leute schon.
So, okay,
macht nichts. Ja. Du hast gesagt, du hast jetzt die ganze Zeit mit einem Partner zusammengearbeitet, jetzt machst du dich, jetzt hast du deine eigene Bühnenshow, das läuft jetzt aus. Wie lange machst du denn das jetzt für dich alleine schon?
Oh. Also mein erstes Solo-Programm hieß ja Akzeptanz durch Penetranz. Das war so alles, was ich je geschrieben habe.
Mhm.
Das ging 2023 los. Mhm. Und so. Man spielt so ein Solo immer so 2-3 Jahre. Und die Heskalation läuft jetzt seit letzten September durchs Land. Und die wird aber auch noch einen Moment laufen, weil sie ja noch alle nicht gesehen haben. Mhm. Viele haben es noch gar nicht gesehen. Das ist ja auch so, ich mache diese Städtevideos, wo ich durch den Kakao ziehe. Wobei Punsch ist ganz gut weggekommen. Da
ja, habe
ich Kriegsheim wenig gegeben. Das ist ja immer sehr willkürlich. Also ich gebe ja einfach nur viel, da gebe ich mal da wieder wenig. Wichtig ist nur, dass sich alle aufregen, dass die entweder zu viel oder zu wenig bekommen haben. Das ist ja der ganze Sinn der Sache. Und
ich sehe die Kommentare immer oder die Videos, die sind mega. Ich kick mich dann weg, wenn das...
Super, ist immer super.
Die Kommentarvideos manche.
Ja, ja, ach so, ja. Es gab ja schon einige, die dann Gegenvideos
gemacht
haben. Der Faschingsverein in Griesheim war nicht zufrieden, der hat ein Gegenvideo gemacht. Bayer Masterkandidat in Riedstadt, oder wo war das? Aus Rohrheim, Riedstadt, irgendwo Stockstadt am Roy. Da hat er auch ein Gegenvideo gleich gedreht, ja. Nee, und das zieht halt häufig hinter sich. Du stichst dann halt so eine Bubble an, wenn du jetzt ein Video in Butzbach machst, ist ganz Butzbach in Flammen danach und ruft nochmal die Stadtverwaltung an, guten Tag, können Sie mal kommen, eine Show spielen, damit wir uns rächen können an unserer schlechten Bewertung. Und von daher, ich habe gerade 2 Bereiche, wo ich stark expandiere. Das eine ist den Untermain runter, so Richtung Obernburg.
Mhm.
Miltenberg.
Okay.
Ja, die fühlen sich auch noch, das sind ja auch Hessen eigentlich.
Okay, ja, stimmt.
Die sind auch noch so, die babbeln auch noch unser Hessisch, das ist mein Fränkisch, was wir eigentlich babbeln. Und das andere ist so die Schiene Mittelhessen, Marburg, Herborn hoch. Also ich habe früher immer gesagt, ich habe 4 M, also von Marburg bis Mannheim und von Mainz bis Mainhausen.
Mhm.
Da habe ich es schon erweitert, von Mainz bis Meinerschaff.
Mhm.
Bin ich schon ein bisschen weiter und das sind so die Bereiche.
Cool.
Aber ich spiele ja auch außerhalb von Hessen, also ich spiele im Sommer auf Sylt und Norderney, da muss mein Programm halt ein bisschen enthesselt werden.
Okay.
Oder ich bin jetzt dann ein paar Tage im Quatsch Comedy Club. Den brauche ich natürlich auch nicht mit Offenbach-Gags kommen, da weiß keiner was. Aber das gibt auch genug neutrales Material.
Wann ist das ein Comedy Club?
Ja, wir nehmen das jetzt hier auf. Anfang Juni. Mhm. Ausgestrahlt wird es irgendwann erst, aber ich bin jetzt dann Anfang Juni 4 Tage. Es sind immer 4 Tage. Quatsch Comedy Club ist ja nicht die Fernsehsendung, sondern im Friedrichstadtpalast haben die ein Theater und mehrere Locations, wo Live-Shows sind. Und das sind immer so, könnt ihr mal hingehen, ist gut, wenn ihr da irgendwo seid. Hamburg, München, Berlin. Mhm. Da sind immer 4 Comedians an einem Abend. Man hat dann immer 4 Abende hintereinander Programm. Donnerstag bis Sonntag.
Donnerstag bis Sonntag, das ist...
Sonntag.
So, und dann, was hat dich geritten, so ein Buch zu schreiben?
Ja, das Buch war auch wieder so ein Projekt. Wir haben ein Ferienhaus gemietet gehabt letztes Jahr auf Kreta.
Mhm.
Und ich war in dem Pool und bin geschwommen. Und da ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich mit Gerhard Schröder erlebt habe. Den habe ich ja im Bundestagswahlkampf begleitet. In Klammern, als er noch okay war, von 98 bis 2005. Und da ist mir eine Geschichte eingefallen. Und da habe ich gesagt, das wäre auch wieder sowas fürs Buch. Und dann bin ich aber in der nassen Badehose ins Haus rein, habe gegoogelt, Verlag. Ich mach's jetzt, habe ich gesagt. Dann habe ich gegoogelt und dann kam der Mindbook-Verlag raus. Weil ich habe geguckt, wo hat Henny Nachtsheim sein letztes Buch veröffentlicht, weil ich dachte, das muss ja irgendwie eine ähnliche Zielgruppe sein. Und dann habe ich geguckt, Mindbook-Verlag. Dann bin ich auf die Webseite und da stand, wenn Sie Autor sind, wir nehmen niemand mehr an.
Oh.
Dann habe ich da angerufen, haben wir uns unterhalten. Der Gerd, der Verleger, hat dann gesagt, im Herbst, ich habe gesagt, mein Buch erscheint Weihnachten 26, ich will, dass es bei Ihnen erscheint. Dann hat der gesagt, ist schon fertig. Dann habe ich gesagt, nee, ich bin noch gar nicht angefangen. Dann hat der gesagt, auf gar keinen Fall, ich bin voll. Dann haben wir uns unterhalten. So, dann hat er gesagt, gut, okay, du hast Reichweite, ja, können wir machen. Aber erst Weihnachten 27. Habe ich gesagt, gut, eingeschlagen, mache ich. Ist mir zwar zu lang, aber mache ich. Und dann habe ich ein erstes Kapitel geschrieben, habe ihm das geschickt. Und dann hat er gesagt, das ist ja ganz nett, aber es ist ja handwerklich totale Grütze, was du da geschrieben hast. Ich bin ja auch kein Autor. Und dann hat er so, ach du lieber Gott. Ja, so, dann hat er mich mal gecoacht, wie schreibt man eigentlich ein Buch? Mhm. Ja, ich habe es auch selbst geschrieben. Das ist auch immer die Frage, die dann kommt. Und dann habe ich angefangen, aufgeschrieben, alles, was je gegeben hat,
okay.
Alles, was ich je erlebt habe. Lilien, Jugend in Langen, Job in Frankfurt, Lampenfieber, wie wird man Comedian, alles, was du mich hier so fragst, also ihr braucht das Buch gar nicht mehr kaufen.
Doch, da steht noch mehr drin.
Ja, da steht viel drin.
Also ich habe es auch bestellt, dass du Bescheid
weißt. Da so ein paar Geheimnisse stehen da drin. Und das muss ich jetzt halt sagen, dass die Leute kaufen. Und ich sage auch jedem, du kommst drin vor. Und deswegen kaufen es die Leute aus Angst. Nee, aber dann habe ich das relativ schnell eigentlich reingetippt und war vor Weihnachten fertig. Ich habe so in 3 Monaten immer abends 2-3 Stunden geschrieben, wenn die Familie gepennt hat oder so, bin ich an meinen Rechner und habe dann immer bei ChatGPT gesagt, ich brauche so viel Zeichen, heute ist das, wo stehe ich? Dann hat der mir immer gesagt, wenn du so weiterschreibst, liegt so unter dem Weihnachtsbaum, da liegt so unter dem Nikolaus. Dann habe ich im Prinzip gegen ChatGPT, also nur auf der Zeitachse, angeschrieben.
Okay.
Ich habe es gibt ein Hörbuch, Ende des Jahres allerdings erst eingesprochen in den letzten 2-3 Wochen. Das ist ja eine scheiß Arbeit, so ein Hörbuch einzusprechen.
Echt?
Wahnsinn. Die berechnen anhand der Zeichen und der Wörter, wie lange du das Hörbuch einsprichst.
Mhm.
Bei mir waren es 18 Stunden Studiozeit. 18 Stunden im Tonstudio, immer abends 4, 5, dann ins Studio gefahren nach Frankfurt. Riederwald, Basement Loft Studio und ein Drittel Buch eingelesen. Und du musst ja fehlerfrei lesen. Ich hatte einen Theaterregisseur gebucht, der draußen saß. Und immer wenn du, zum Beispiel, du darfst ja nicht wenig sagen, das heißt ja wenig.
Mhm.
Und immer wenn du so sprechertechnisch Mist gemacht hast, jetzt bin ich ja ein relativ geübter Sprecher, Knack, Stopp, wir setzen nochmal bei dem und dem Wort.
Oh, ich habe gemeint, da fliegt ein Schlappe. Stopp. Also.
Du sitzt ja in so einer muffigen Kabine, noch ungefähr ein Viertel so groß ist wie das hier.
Mhm.
Die ist auch nicht muffig. Und dann liest du da. Und dann sitzt du da, hast dann ein iPad mit dem Ding drauf. Und dann liest du so Sachen wie, was lese ich mir hier? Sagen wir mal hier. Als Comedian ist es nicht immer leicht, den Mund zu halten. Besonders dann, wenn man gleichzeitig Unternehmer ist. Es gibt Momente, da sitzt man in einem Konferenzraum voller ernster Gesichter. Der Beamer rattert und in meinem Kopf formiert sich unaufhaltsam eine Pointe. Ich weiß genau, wenn ich die jetzt bringe, wird es entweder legendär oder katastrophal. Manchmal beides. So, das machst du 270 Seiten lang, 3 Tage lang. Mich juckt die Nase, ich weiß auch nicht. Und danach bist du fix und fertig, wenn du da abends rausgehst.
Echt?
Und das Hörbuch zu hören sind 6 Stunden. Aber du nimmst halt 18 Stunden auf.
Also, wenn man dich eben gerade so babbeln hört und jetzt wurde gerade so deinen, ich sag mal, Hörbuchstil ausgepackt, das war ja eine komplett andere Geschichte.
Das ist die Werbesprecherstimme.
Genau.
Werbestimme.
Ja, genau.
Ja. Heute ein Sonderangebot, das weiß ich nicht. Was gibt's hier? Die Autogrammkarten. Ich sehe hier einige Autogrammkarten von Alexander Wall, it's the Magic.
Mhm.
Andreas Klaus. Mama Torwart, kennt ihr den noch? Der war jetzt Torwarttrainer in Laudern, aber ich glaube, es ist jetzt nicht mehr. Dirk Schuster, Sascha Franz. Nee, das ist auch ein bisschen die, aber man darf jetzt nicht zu viel Druck machen. Das ist also in der Stimme, das ist so die Radiomoderatorenstimme, ja, irgendwie.
Mhm.
Montag, der 1. Juni, 18.14 Uhr. Wir machen weiter mit den größten Hits der 80er, 90er und dem Podcast von Lutz Felser. Und jetzt kommen die Backstreet Boys. Nee, ist natürlich Quatsch.
Ja.
Aber klar, ich habe es auch nicht so gelesen in der Stimme. Ich habe es eher in so einer Cracks Tagebuchstimme gelesen. Kennst du das? Nee. Hast du auch Kinder, 14? Hast
also
du
auch, ja, ja.
Cracks-Tagebuch, ja, ja. Eher in so einer Simpson-ähnlichen,
ja, Stimme. Ja.
Aber noch ich.
Okay.
Aber es mir nachgeschenkt. Aber es gibt nur Wasser, es gibt kein Appleboy hier.
Gibt schon, aber nicht um die Zeit.
Not on air.
Not on air.
Not on air.
Danach vielleicht.
Ja, genau.
Da gibt es so ein Gude.
Gude, genau.
Das ist, was mich halt am meisten an dir fasziniert, ist, du erfindest dich ja immer wieder neu.
Als nächstes werde ich Holzschnitzer. Nein, das war natürlich ein Joke. Die Frage kommt natürlich, das ist auch eine Regel, ja, wenn du einen Gag machen willst, musst du ihn vorher, wenn du einen Gag aus dem Ärmel schütteln willst, musst du ihn dir vorher reingesteckt haben. Also du musst immer was parat haben. Ich habe mit dem Handy Nachtsheim neulich geschrieben. Er hat gesagt, ich soll Table Dancer werden, aber auf einen stabilen Tisch achten. Also, aber ja. Aber ich weiß auch nicht, ob ich für immer Comedian bleibe, weiß ich nicht.
Vielleicht. Ja, weil ich, das ist ja das, was ich gesagt habe, du erfindest dich immer neu. Also, was, warum ist das so?
Also, ich mag Sachen aufzubauen. Ja, das heißt, ich mag das, wie wir jungen Leute sagen, das Game durchzudribbeln. Das heißt, ich sage, ich werde jetzt Comedian, dann gucke ich, wie weit ich komme. Ein Solo-Programm ist schon mal mega, macht super Spaß, aber vielleicht kommt irgendwann der Moment, wo ich sage, ich glaube, ich habe der Welt alles gegeben, was ich habe alle hessischen Städte besprochen, habe alle Jokes gemacht, die mir eingefallen sind. Noch ein Solo-Programm würde mich langweilen. Mhm. Dann würde ich wieder aufhören. Aber ich habe einen Podcast, vielleicht mache ich dann ein Gesprächs... Also, wird jetzt nicht passieren. Also, ich mache das jetzt noch ein paar Jahre,
ja.
Gottes Willen. Ist nicht in Sicht, dass ich jetzt schon sage, oh, das kotzt mich alles an, keine Lust mehr. Nach dem Fellseher mache ich Schluss, gehe ich heim. Nee, aber...
Der hat mir versaut.
Ja, vielleicht so. Kommt irgendwann der Punkt, wo ich sage, Comedy, habe ich jetzt alles gemacht, fertig. Jetzt werde ich, keine Ahnung, Pferdezüchter, Eselszüchter. Esel finde ich gut. Vielleicht werde ich nur Eselszüchter. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber okay. Das Leben ist ja lang genug, um eigentlich immer wieder neue Sachen auszuprobieren.
Mhm.
Das mache ich halt konsequent, gehe ich allen wieder neu auf die Nerven. Mit immer neuen Themen. Meine Frau hält immer die Luft schon an, wenn ich sage, so, das Kapitel ist beendet. Dann denkt die nicht, ach, zum Glück ist beendet, sondern...
Was kommt jetzt?
Was kommt jetzt?
Okay.
Das ist ja oft so, ich bin zum Beispiel samstags morgens im Supermarkt, bin ich oft weg, meine Frau will Richtung Kasse bezahlen, wartet das, wir haben eine feste Regel, sie lädt hinten ein, ich lade aufs Band, weil ich dann bezahle, während sie aber vorne schon den Parkschein entwertet in Hofheim. Und da ist, dann guckt sie oft nach hinten, ich gebe aber gerade eine Flash-Performance irgendeinem ahnungslosen Rentner am Tiefkühlregal, weil mir was gerade eingefallen ist und der steht dann da, dann komme ich ins Gespräch und dann gehe ich aber direkt ins sichere Material und der kriegt dann 2 Minuten Comedy-Content und ich gucke dann, ob der lacht oder ich drehe auch manchmal ein Video. Meine Frau war mal irgendwie war gut drauf, aber ich bin am Mozzarella vorbeigelaufen, hab ich ein Video gedreht, meine Frau ist halt schlecht drauf, jetzt kaufe ich mal Mozzarella. Ja, ist halt jetzt kein Premium-Joke, aber hat gereicht für ein kleines, kurzes Insta-Video.
Und das macht deine Frau mit?
Naja, ich kann zu Hause keine Gags testen. Also meine Frau sagt, es ist toll, mach auch die 100.000 Euro, die du im Monat heimbringst. Nee, natürlich
Spaß beiseite.
Ja, nee, 200. Nein. Ich könnte von Comedy leben, aber ich investiere einfach viel wieder da rein in Werbung, Content, keine Ahnung, um das auch gleich mal zu beantworten, falls Finanzamt zuhört. Meine Frau, die sagt, Comedy findet sie besser und auch das Autorending, weil vorher in der Phase habe ich ja Musik produziert. Und während sie versucht hat, die Kinder ins Bett zu bringen, habe ich unten 3 Stunden an der Bassdrum gefeilt und es hat gewummert wie ein Straßenbautrupp vorm Haus. Und da sagt sie, ist ihr diese Schreiberei, weil da habe ich gesagt, ich brauche hier bitte komplette Ruhe, ich muss mich konzentrieren. Das findest du schon besser, aber ich muss jetzt bei meiner Frau keine Witze testen, weil die hat ja gar keinen Abstand zu mir. Die sagt dann, ja, netter Versuch, jetzt geh mal Getränke holen im Keller.
Die kennt ja auch schon deine Sprüche. Ja. Gut, das kann ich verstehen.
Nee, manchmal habe ich also alte Sachen ja sowieso nicht. Manchmal habe ich ein neues Programm. Ich muss es aber gut tarnen. Und die ist aber eher, wenn die merkt, ich gehe jetzt in so einen Comedy-Test, dann sagt die, ey, lass mich in Ruhe, geh Getränke holen. Ja, oder du musst zum Wertstoffhof und bei der Adretta-Reinigung liegen noch Hemden. Wo das eher geht, ist, wenn wir privat eingeladen sind, auf so Partys oder so, 50. Geburtstage, 60. wird schon schwieriger, aber 50. da kann man gut testen, man geht in so eine Gruppe, lenkt das Thema vorsichtig auf das, was man dann gerade berichten möchte und macht dann so einen kleinen Open Mic Auftritt und guck dann. Und dann zieht meine Frau dann immer hinten so vor sich und sagt, hey, es ist keine Comedy Show. Wir waren mal, ich habe mal einen Auftritt gehabt im Robinson Club auf Kreta und das war natürlich für mich toll. Da konntest du, auf Kreta ist ein sehr weitläufiger Club, Robinson Club, habe ich Comedy Club gesagt, weitläufiger Robinson Club und da wirst du mit so Golfkarts gefahren und ich habe immer diesen vollbesetzten Golfkart habe ich immer direkt so ein Stand-up gemacht und das war also nach ein paar Tagen hat meine Familie gesagt, ey, bitte nicht. Waren auch Lilienfans übrigens.
Okay.
Da war ich gleich enttarnt. Der Auftritt war aber scheiße. In so Clubs sind Auftritte immer mega scheiße, weil die Leute sind nicht wegen dir da. Die haben gar keine Ahnung. Die sehen zwischen All-You-Can-Eat-Buffet und Saufen, sehen die auch heute, sind hier in der Arena, wie ist hier ein Komiker, PDR Kunst, keine Ahnung, geh ich mal hin. Und dann gehen die mit Kindern dahin. Und wenn ihnen der zweite Joke nicht passt, dann gehen die, komm, wir gehen, Heinz, wir gehen. Besser ist da so ein Kreuzfahrtschiff, da können sie nicht runter. Aber auch da, das ist das härteste Publikum. Wenn du, war ein paar Mal mit dem Brosius, war ich ein paar Mal auf dem Main-Schiff. Und da ist so ein 1000-Mann-Theater vorne drin, im Bug, wer da mal war. Und das ist ja auch interessant, weil da hockt ja dann Publikum, je nachdem, wer Ferien hat. Wenn dann Thüringen und Sachsen Ferien hat, hocken wieder andere Leute. Und das ist auch sehr ehrliches Publikum. Wenn die sagen dann, ach nee, der Cocktail ist die bessere Alternative, dann gehen die. Bei uns ist es aber nicht gegangen.
Okay.
Ja.
Spannend. Und was sagen deine Kinder zu deinen Gags?
Ach, manche finden sie gut, manche machen sie selber. Mein Sohn, also ein Profi-Autor nimmt 30 Euro für einen guten Gag. Mhm. Und meine Kinder, die wissen, wenn sie mir einen guten Gag präsentieren dann, und der im Programm landet, gibt es 30 Euro.
Ah.
Und mein Sohn, der Jüngere, ist wird jetzt 15 und der ist sehr kreativ und der liefert auch schon mal Jokes. Der droppt die dann und pitcht die bei mir. Mhm. Und manche haben es auch schon wirklich geschafft. Und so grundsätzlich, die finden das okay. Es ist eher so die Social-Media-Präsenz, wenn dann Eltern kommen und irgendwie einen Kumpel abholen und mir Selfies machen im Flur, dann rollt mein Sohn dann eher die Augenbrauen, aber das ist ja vollkommen okay. Mach ich ja gerne. Ich glaube, es ist so an der Grenze. Es gibt viele Fans, interessanterweise, in seinen Schulklassen, die gucken den Scheiß auch dauernd, kriegen es auch dauernd angezeigt. Also es ist nicht wirklich peinlich, sonst hätte er sich, glaube ich, mehr beschwert.
Mhm.
Er ist jetzt aber auch nicht der, der sich bei mir in die Show setzt und da Applaus klatscht. Das hat er früher mal gemacht, aber die finden es neutral. Es darf nicht zu peinlich werden, aber ich glaube, das ist es noch nicht.
Ja, ich hatte vor kurzem ein witziges Erlebnis. Meine Tochter ist runtergerannt und gesagt, oh, die hat YouTube gerade mir angezeigt. Und ich sage, dann wirst du wahrscheinlich mal ein Video von mir angeguckt. Nee, gucke ich nicht. Und die war total, also die ist 13, die war total irritiert. Und
es ist vieles möglich.
Ja.
Zum Beispiel, mein Vater, der ist 90 und mein Sohn spielt Football. Und gerade gestern hatte der ein Auswärtsspiel in Hanau, Kesselstadt, im Herbert-Dröse-Stadion. Heißt so, glaube ich, Herbert-Dröse-Stadion. Das war das Stadion, wo Evandro José Schmidt das Tor geschossen hat zum Hessen-Pokalfinale, wieso wir dann gegen Schalke gespielt haben. Das Shirt von ihm, mit dem bin ich gut befreundet, hat er mir geschenkt, ist immer noch in meinem kleinen Kleiderschrank. Ich war vorher bei meinen Eltern in Langen und mein Vater hat gesagt, ich hab meinem Vater geschrieben, es gibt einen YouTube-Stream von diesem Spiel.
Mhm.
Und dann kamen wir da bei uns in Langen zu Hause und da lief schon dieses Spiel. Und es sollte um 16 Uhr fertig sein. Und es war aber schon Viertel vor fertig. Und wir haben es total gewundert auch. Und in Hanau war auch komisches Wetter irgendwie. Hier Hanau, total bewölkt und so. Und dann sind wir losgefahren. Und aber war schon früher fertig, das Spiel. Und dann hat sich aber rausgestellt, mein Vater hatte ein Spiel von vor 6 Monaten gestreamt. Und wir haben die eine Stunde ein falsches Spiel geguckt.
Mhm.
Ja, das sind so Geschichten. Das kannst du jetzt nehmen und kannst da eine Stand-up-Nummer draus machen. Die Pointe ist schon mal gut, jetzt musst du nur rückwärts dran arbeiten und so kommen so Geschichten dann zustande.
Spaßig, witzig.
Da hätte der Regisseur jetzt schon gesagt, witzig.
Witzig?
Witzig, ICH.
Ja?
ICH. Deutsche IG ist immer ICH, sei denn es ist Mehrzahl. Könige bleibt Könige. Und wenn Lich hinten dran kommt, ist es auch Königlich.
Da bin ich froh, dass ich keinen Regisseur habe, sondern ich bin nämlich Moiner.
Ja, genau.
Aber erstmal schön. Also ich sag mal, war eine gute Zeitreise. Und was würdest du deinem 18-jährigen Ich heute nochmal sagen?
nimm mein Geld und werde glücklich damit. Nein, mein 18-Jähriger, ich war ein totaler Vollidiot mit 18. Also ich war auf der Odenwaldschule in Heppenheim und die haben mich beigebogen, muss man sagen. Ich bin da so mit 16 hin, war ein totaler Vollhonk in der Pubertät und die Odenwaldschule hat ja echtes Missbrauchsproblem gehabt. Wurde ja dann auch geschlossen. Ich hatte eine super Zeit da. Das Perfide war ja, es hat ja keiner von uns was mitgekriegt, denn die Nicht-Betroffenen. Und mein älterer Sohn hat jetzt Highschool-Abschluss gerade gemacht in den USA und für den war das auch eine super Zeit. Also ich glaube, ich habe viel mit Zucker und Bildschirmzeit gearbeitet in der Erziehung, aber ich habe gesagt, eins ist mir wichtig, geh, lern Englisch und mach irgendein Auslandssemester oder Auslandshalbjahr, wenn es irgendwie finanziell geht, dann versuch, deine Rübe freizukriegen in der Pubertät, weil jetzt nur zu Hause, das gibt nur Stress. Und es ist natürlich ein Geldthema, ist völlig klar, ja. Aber wenn das irgendwie funktioniert, ansonsten, was willst du da für Ratschläge geben? Man kann nur darauf vertrauen, dass die Urgewalten der 18-Jährigen irgendwie sich in gute Bahnen lenken. Wenn du so meine Biografie rückwärts dir anguckst, das hätte ja auch nie einer vorwärts so erzählen können. Dann kam da ein Schritt, einmal falsch abgebogen, wäre ich heute in Offenbach. Nee, man weiß, ja.
Gut, du warst ja schon ein bisschen, ja, aber du hast dich ja gerettet.
Man weiß es ja nie. Ja, es ist ja auch viel, hat viel mit Glück, hat viel mit Glück auch zu tun. Der Deep Talk mit Lutz Pfälzer. Der Deep Talk mit Lutz Pfälzer im Podcast Talk mit Lutz.
Aber
Gesabbel und Gebabbel.
Ich würde mal auf dein Buch rauskommen wollen. Also, das ist ab
1.7.
geht's raus.
Der Hintergrund ist, ich habe mit dem Gerd, das ist der Verleger, habe ich gewettet, dass wir in die Spiegel-Bestsellerliste kommen. Da hat er gelacht und als er nach 10 Minuten fertig war mit Lachen, hat er gesagt, pass mal auf, es gibt nur eine Möglichkeit. Alle Vorbestellungen bis zum ersten Verkaufstag zählen noch nicht in die Verkäufe und am ersten Tag des Verkaufs, also am 1.7. macht's Peng und alle XY gelten in der Woche als verkauft für Media Control. Das ist die letzte und einzige Chance, überhaupt in die Spiegel-Bestsellerliste zu kommen. Da habe ich gesagt, oh, mal 4 Monate Vorverkauf. So, das haben wir jetzt gemacht, es läuft. Also jeder, der mich vielleicht supporten will und das hier sich reinpfeifen will, wäre super, wenn ihr vor dem 1.7. noch vorbestellt, dann habt ihr es gleich im Briefkasten und ich gewinne meine Wette.
Ach, du hast eine Wette?
Ja, ich habe gegen den Verleger halt gewettet, also auch gegen mich. Ich mache ja sowas immer auch unter so einem sportlichen
Aspekt.
Und es hatte auch den Vorteil, ich wollte eigentlich diese Spiegel-Bestseller-Aufkleber jetzt schon drauf machen und sagen, kein Bestseller. Aber ich habe mir überlegt, du musst eine Woche in so einer Liste sein und dann kannst du auf all deine ganzen Bücher, die du jemals schreiben oder produzieren wirst, draufschreiben, Spiegel-Bestseller-Autor. Ach so. Auch für LinkedIn, das kommt auch gut. Ja, du kannst einfach, musst einmal da irgendwo auf Platz 99 sein. Bei den Vorbestellungen war es schon mal auf Platz 8 in der Kategorie Biografien und Erinnerungen. Da wurde es einsortiert, das macht irgendein Algorithmus. Ich war auch bei Börse und Geld, war ich auch weit oben. Wahrscheinlich, weil die was vom Vorstand gelesen haben, haben sie mal in Börse und Geld einsortiert. Ich habe keine Ahnung.
Okay, also ihr wisst Bescheid, 1.7.
Erstmal 26.6.
Das auch nochmal vorlesen, mitlesen und dabei sein und ein bisschen totlachen. Ich bin auch dabei. Ich werde also 2, 3, 4 Bilder machen, 5 Videos oder so und mir das dumme Gebabbel oder das schöne
Gesabbel
reinhören.
Ja.
Genau. Peter, danke.
Gerne, war mir ein Vergnügen.
Mir auch.
Ja, also, Mensch.
Bis dahin.
Vielen Dank.
Bleibt uns gewogen.
Nur der Sportverein.
Genau. Gute.
Gute.